Wir sind in Apostelgeschichte 13 vor allem, also andere Verse werde ich auch dazu nehmen, aber ihr könnt schon mal Apostelgeschichte 13 aufschlagen. Das ist auf der Seite 151 im hinteren Teil der euch vorliegenden Bibel. Unser Wohnzimmer, für mich zumindest, sieht ein bisschen wie ein Regenwald, weil Catherine sehr viele Pflanzen mag und hat sehr viel davon. Sie hat eine Pflanze, die uns vor 3 Jahren von Nachbarn geschenkt wurde. Die Nachbarn, die uns das geschenkt hat, hatten es von ihrem eigenen Baum abgeschnitten, neu eingepflanzt und sie uns geschenkt. Diese Pflanze ist mittlerweile ein großer Baum geworden, also zumindest für meine Augen. Das ist so 2 Meter groß. Das sieht ein bisschen wie Jurassic Park aus, also die Blätter, erinnert mich daran. Warum ist es so gut gewachsen? Natürlich hat meine Frau eine große Rolle gespielt, ich habe überhaupt keine Rolle gespielt. Aber egal wie gut sie sich um die Pflanzen gekümmert hat, gibt es einen entscheidenden Aspekt: Der Baum, von dem es abgeschnitten wurde, war gesund. Wir wissen das auch nicht nur wegen unserem Baum, der gewachsen ist, aber der Baum, von dem es abgeschnitten wurde, also wir haben unsere Nachbarn besucht und gesehen, dass es sehr schnell wieder aufgewachsen ist. Also es war ein sehr gesunder Baum. Nun, ich möchte nicht weiter über Pflanzen mit euch reden, sondern über etwas anderes, das ähnlich funktioniert. Gemeindegründung. Gemeindegründung ist der Prozess des Abschneidens, wenn man so will, eines Teils einer Gemeinde, um sie in einen neuen Ort zu pflanzen. Ja, auf Englisch sagt man sogar Gemeinde pflanzen, also to plant a church. Das ist ein gutes Bild. Ob eine Gemeindegründung gesund wächst, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, aber ein fundamentaler Aspekt ist eben die gründende Gemeinde. Sie spielt zumindest am Anfang eine entscheidende Rolle. Wir wollen uns heute eine Gemeinde im Apostelgeschichte anschauen, die Sendungsgemeinde von Paulus war, also die hinter tatsächlich den ersten Gemeindegründungen nicht nur in Kleinasien, sondern auch Europa stand. Es war die Gemeinde in Antiochia. Wir wollen anhand dieser Gemeinde darüber nachdenken, wie eine gesunde, anziehende Gemeinschaft vervielfältigt wird oder werden kann. Wir schauen uns das in 3 Punkten. Die erste ist eine Gemeinde, die duplizierbar ist. Also die Gemeinde in Antiochia ist eine Gemeinde, die duplizierbar ist. Bevor wir da reinschauen, Gemeindegründung ist Gottes Missionsstrategie erstmal. Das ist die Art und Weise, wie in Apostelgeschichte ganz klar gemacht wird. Also die gründen Gemeinden, die gründen Gemeinden. Durch sie wird die anziehende, zeugnishafte Gemeinschaft an neue Orte gebracht. Das setzt aber voraus, dass solche Gemeindegründungen die DNA einer anziehenden, zeugnishaften Gemeinschaft auch trägt. Ja. Denn eine Gemeindegründung ist wie ein Kind. Sie trägt die DNA ihrer Muttergemeinde. Sie wird so aussehen wie ihre Mutter. Deshalb sollen sich Gemeinden ehrlich erstmal die Frage stellen, bevor sie gründen, ob ihre DNA es wert ist, dupliziert zu werden. Zumindest jetzt. Ob sie jetzt es wert ist, dupliziert zu werden. Antiochia war ein Bild einer duplizierbaren Gemeinde. Bevor wir uns jetzt Apostelgeschichte 13 anschauen, blätter kurz zurück auf Kapitel 11, die Verse 19 bis 30. Ich lese sie vor. Da lesen wir: Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen, also die Heiden, und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Das ist nicht der Fokus unserer Predigt heute, also diese Stelle, aber ich möchte einfach ein paar Sachen hervorheben, die wir hier sehen, die uns einen Blick gibt, was für eine Gemeinde Antiochia war. Also 19 und 20, da lesen wir, sie war eine evangelistische Gemeinde. Und sie war tatsächlich auch eins der frühesten Verfechter der Heidenmission. Sie hat früh begriffen, dass das Evangelium Mauern niederreißt und dass es in Christus Einheit gibt, wo die Welt sonst nur Trennung gesehen haben, und auch wo viele Christen, also die waren noch nicht Christen genannt, aber wo die Jünger Jesu auch damals noch Trennung sah. Und dann in Vers 21 und 22 lesen wir, dass Gott offensichtlich durch diese Gemeinde gewirkt hat, denn viele Menschen sind durch sie zum Glauben gekommen und sie ist auch gewachsen. Und so offensichtlich war es, dass über sie auch in Jerusalem geredet wird. In Vers 23 lesen wir, dass sie gesund war, aber nicht hochmütig oder selbstgefällig. Ja, sie ließ sich weiterhin ermahnen, das Wort hier, ja, herausfordern. Sie denkt nicht, dass sie schon alles begriffen hat. In Vers 24 bis 26 lesen wir, dass sie auch tatsächlich gut gelehrt wurde, also erstens von Barnabas, aber dann auch Saulus, der zu ihnen kommt. In Vers 26b lesen wir, dass sie so anders und so auffällig ist, so eindeutig Christusähnlich handelt sie und lebt sie, dass auch die Menschen in Antiochia, die außerhalb der Gemeinde sind, aufmerksam werden und ihnen einen Spitznamen geben. Sie werden dort, die Jünger Christi werden dort zuerst Christen genannt. Und dann 27 bis 30 zeigt uns, wie großzügig diese Gemeinde ist. Ja, sie gibt gerne. Und dann, und jetzt könnt ihr 13,1 kurz schauen. Da steht, es war aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, also das ist aus Afrika dann, und Lucius von Kyrene, und Manäen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Also drei Kontinenten werden hier genannt, also Afrika, Europa und auch Nahen Osten. Also diese Gemeinde war auch sehr international. Ja? Also all diese Sachen sehen wir in dieser Gemeinde. Noch ein Aspekt, der durch diese ganze Beschreibung hindurch offensichtlich wird, sie ist eine Gemeinde, die nach außen gerichtet ist. Ja. Sie schaut nicht nur nach innen, sie kappelt sich nicht von der Welt ab, auch nicht von anderen Gemeinden, sondern sie ist nach außen gerichtet. In Bezug auf die Welt durch Evangelisation und in Bezug auf andere Gemeinden durch Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Was für ein Zeugnis, was für eine Gemeinde. Die Gemeinde in Antiochia hatte ganz offensichtlich duplizierbare DNA. Sie war eine gesunde Gemeinde. Sie hatte das nötige Grundzeug, um Gemeinden zu gründen. Und wie wir sehen werden, ist tatsächlich die Heidenmission von ihr ausgegangen. Anhand dieses Zeugnisses können wir uns die Frage stellen, sind wir als Gemeinde duplizierbar? Gibt es etwas unter uns, das so wertvoll ist, dass es sich lohnt, das, was wir hier leben, zu vervielfältigen? Nun, Joel hat uns auch schon vorhin gesagt, das ist keine perfekte Gemeinde. Das sage ich auch. Wir reden hier nicht von Perfektion. Denn wenn es so wäre, dürfte keine Gemeinde sich vervielfältigen, auch nicht unser. Eine Gemeinde kann gesund sein, ohne perfekt zu sein. Nun, was macht eine gesunde Gemeinde aus? Eine Gemeinde, die das Evangelium klar verkündigt und bei der man Früchte des Evangeliums sieht. Eine Gemeinde, bei der man sieht, dass das Evangelium nicht nur Lippenbekenntnis ist, sondern im Leben der Gemeinde auch auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommt. In anderen Worten, eine anziehende Gemeinschaft. Antiochia war ein Beispiel davon. Und wir, die FEG München Mitte, sind nicht perfekt. Aber ich bin Gott sehr dankbar, in einer Gemeinde zu sein, in der das Evangelium nicht nur klar verkündigt wird, sondern auch im Leben ihrer Mitglieder ausgelebt wird. Ich bin in der Gemeinde seit 2013, 10 Jahren, und ich habe in diesen Jahren sehr viel erleben dürfen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Menschen echte Veränderung erlebt haben, wie die Gemeindemitglieder so hungrig für gute Lehre sind, wie die Menschen hier sich danach sehnen, in Heiligung zu wachsen, Sünde in ihrem Leben zu bekämpfen. Ich habe auch Bußfertigkeit und Korrekturfähigkeit gesehen. Ich sehe auch von Gnade geprägten Beziehungen, die von Vergebungsbereitschaft und liebevoller Ermahnungen geprägt sind. Die Gemeinde ist auch internationaler und vielfältiger geworden in dieser Zeit. Und viele von euch sind auch wirklich aktiv darin, eure nichtgläubigen Freunde in die Gemeinde und CE-Kurs, also Christian Entdeckenkurs und so weiter einzuladen. Das durfte ich alles erleben und es ist wunderbar zu sehen. Und das ist nur die 10 Jahre, wo ich hier war. Also da gibt es in der ganzen Gemeindegeschichte auch solche Erfahrungen. Ich könnte weitergehen, aber ihr versteht den Punkt. Ich glaube, die FEG München Mitte ist eine duplizierbare Gemeinde und preist den Herrn dafür. Es ist Gottes Werk. Und deswegen ist es ein leichtes für mich, die DNA dieser Gemeinde mitzunehmen nach Süden. Sammy und Bernice waren mit uns am Donnerstag, zum Essen, die haben uns besucht und Sammy hat gefragt, ne? Also was möchtest du anders machen dort? Und es war wirklich Kleinigkeiten, eigentlich nicht Dinge verändern, sondern vielleicht ein oder zwei Sachen hinzufügen. Aber ihr könnt ihn später fragen. Ich habe ihm gesagt, ich stehe hinter der DNA dieser Gemeinde, die ist super, das möchte ich mitnehmen. Ich möchte nicht Dinge anders machen. Und so als ausgehender Pastor, das ist nicht meine letzte Predigt, hier ist vorletzte, Gründonnerstag habt ihr mich nochmal zu erdulden oder ertragen. Aber als ausgehender Pastor möchte ich euch ermutigen, wachst darin weiter. Gebt dieses gute Wirken Gott immer mehr Raum. Strebt danach, eine Gemeinde zu bleiben, die es wert ist, zu duplizieren und vervielfältigen. Eine duplizierbare Gemeinde. Zweitens, eine Gemeinde, die sensibel für Gottes Führung ist. Eine Gemeinde, die sensibel für Gottes Führung ist. Eine gesunde Gemeinde vervielfältigt sich nicht automatisch, sie muss auch sensibel für Gottes Führung sein. Das hatte die Gemeinde in Antiochia. Zurück zu unserem Text, Kapitel 13. Dieser Text markiert den Anfang von der bewussten und geplanten Ausbreitung des Evangeliums in die Heidenwelt. Und am Anfang dieser Ausbreitung steht die Gemeinde in Antiochia. Schauen wir Vers 1 und 2 nochmal. Also 1 habe ich schon gelesen, Vers 2. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Drei Sachen werden hier hervorgehoben. Erstens die Propheten und Lehrer, ja, in Vers 1. Da waren die Propheten und Lehrer und die werden da genannt. Das heißt, also hier wird hervorgehoben das Wort Gottes. Ja, das spielt eine große Rolle in dem Leben dieser Gemeinde. Das ist das eine, was wir sehen. Zweitens das Gebet, und zwar intensives Gebet, ja, Gebet und Fasten, intensives Gebet. Und das ist bedeutend in der Apostelgeschichte. Der Kommentator David Peterson merkt an, dass wir ein Muster in Apostelgeschichte sehen, nämlich das Gebet der Mission vorausgeht. Zwei Beispiele, also am Pfingsten, ja, Kapitel 2, kommt der Heilige Geist und ermutigt sie zum Ausbreiten des Evangeliums in Jerusalem. Was war kurz davor? Kapitel 1, eine Gemeinde, die gebetet hat. Ja, und dann später, als Verfolgung ausbricht und vielleicht manche auch in der Gemeinde verunsichert sind, sie beten um Mut. Und was geht hervor? Eine neue, frische Ausbreitung des Evangeliums in Jerusalem. Gebet geht der Mission voraus. Und das ist, was hier dann auch ähnlich ist. Sie beten intensiv. Also wir haben das Wort Gottes, das eine große Rolle im Leben der Gemeinde spielt. Wir haben das Gebet, intensives Gebet. Und wir haben auch die versammelte Gemeinde. In unserer Übersetzung hier kommt das nicht so gut vor. Das steht da, als sie aber dem Herrn dienten. Tatsächlich ist das Wort, das da hinten steht, das Wort für Gottesdienst. Ja? Also als sie Gottesdienst feierten, könnte man sagen. Das heißt, die Gemeinde ist versammelt. Und die Gemeinde ist auch sehr beteiligt in diesem ganzen Prozess. Wir wissen, dass also hier, also scheint das der Punkt zu sein, also als sie Gottesdienst feierten, aber auch am Ende von Kapitel 14, wir müssen das nicht aufschlagen, aber als Paulus und Barnabas zurückkommen, die Gemeinde wird versammelt und sie berichten der Gemeinde. Also die Gemeinde ist beteiligt in diesem ganzen Prozess. Wie dem auch sei, in diesem Kontext wird Gottes Wille durch den Heiligen Geist der Gemeinde klar erkennbar. Durch Lehre und durch Gebet, in der die ganze Gemeinde beteiligt ist, wurde Gottes Wille erkennbar. Diese Gemeinde ließ sich von Gott führen. Warum ist es wichtig, diese Aspekte hier, also Wort Gottes, Gebet, die Gemeinde als Ganze versammelt? Es gibt bestimmte Tendenzen unter uns, ne, als Gemeinden und als Christen, die nicht gesund sind. Zum einen die Gefahr, in uns hineinzukehren und zufrieden zu werden. Ja? Also Hauptsache geht es uns gut. Aber ihr Lieben, eine evangeliumsaufzeigende Gemeinschaft schaut auch nach außen. Sie will mehr Leute für Gottes Reich gewinnen. Sie will mehr Leute hineinbringen. Und die andere Gefahr ist, dass wir zwar Gemeinden gründen, aber nach menschlicher Weisheit, mit menschlichen Strategien und verlassen uns auf unseren Verstand mehr als Gottes Wort. Gemeindegründung auf diese Weise führt nicht unbedingt zum Segen. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine vervielfältigende Gemeinde, eine duplizierbare Gemeinde, nicht einfach auf das eigene Verstand verlässt, sondern sich von Gott führen lässt. Sie braucht Gottes Führung. Und wie führt uns Gott also? Was heißt es, sensibel zu sein für Gottes Führung? Viele erwarten oder suchen nach etwas Mystischem oder Übernatürlichem. Aber wenn wir den Text genau schauen, das haben wir gemacht, er sagt uns nicht, wie der Heilige Geist gesprochen hat. Das scheint nicht wichtig zu sein. Was betont wird, ist die Atmosphäre in dieser Gemeinde, die von Gottes Wort geprägt wurde, die von Gebet geprägt wurde, und zwar eine betende Gemeinde. Und das sind die regulären Mittel, die Gott uns alle gegeben hat. Das darf uns ermutigen. Wenn wir eine Gemeinde sind, die offene Ohren für Gottes Wort haben und wenn wir als Gemeinde intensiv dafür beten, dass Gottes Reich wächst, dann werden wir auch eine Gemeinde sein, die sensibel für Gottes Führung bleiben. Wie auch immer er das konkret zeigt. Denn durch sein Wort werden wir über Gottes Wille in Bezug auf die Nationen gelehrt. Durch Gebet bitten wir, dass Gott uns zeigt, welche Rolle wir dabei spielen können und dass er uns dazu befähigt. Und Gott gebraucht eben dieses Gebet wiederum, um seinen Plan durch uns zu vollenden. Also wir müssen nicht nach mystischen oder nach einer Stimme Gottes quasi ausstrecken, sondern einfach treu das Wort predigen und für diese Sachen beten. Gott macht das klar. Gott leitet uns, Gott führt uns. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns führen wird. Liebe Geschwister, das ist eine Gemeinde, die sich von Gott führen lässt. Das ist auch eine Gemeinde, die bereit ist, von Gott für seine Mission gebrauchen zu lassen, koste es, was es wolle. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Eine Gemeinde, die bereit ist, die Kosten zu tragen. Mission kostet. Gemeindegründung kostet. Es bedeutet Opfer, es bedeutet Trennung, es bedeutet Verlust. Schaut mit mir Vers 2 und 3. Da lesen wir, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondet mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Die Gemeinde in Antiochia verabschiedete sich von zwei ihrer besten Lehrer, eventuell sogar die zwei besten, die sie hatten. Und auch, also wir lesen es später, ein drittes High Potential in der Person von Johannes Markus. Ja, der war auch in der Gemeinde und er ist auch mit Paulus und Barnabas gegangen. Kannst du dir jetzt vorstellen, du hast als einen der Pastoren in deiner Gemeinde Paulus, einen der besten Theologen aller Zeit, vielleicht der beste. Und Barnabas, von dem wir in Kapitel 11 gelesen haben, dass er ein bewährter Mann war, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ja, und durch den auch viele Menschen für den Herrn gewonnen wurde. Das haben wir in 11,24 gesehen. Also jemand, der wirklich die Leute einfach reinbringt und der andere, der so ein toller Theologe ist wie Paulus. Wären wir bereit, sie aufzugeben? Das war für Antiochia kein kleines Opfer. Dennoch lassen sie sie gehen. Sie sind bereit, für Gottes Reich viel zu geben. Und wir können uns die Frage stellen, was hat sie dazu motiviert? Nun sicherlich Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Aber nach allem, was wir über diese Gemeinde gelernt haben, Kapitel 11 und dann auch 13, glaube ich, dass sie das auch bereitwillig getan haben. Also nicht nur, okay, müssen wir halt gehorsam sein, dann machen wir das. Ich glaube, die haben das auch sehr bereitwillig gemacht. Wieso? Wir können nicht genau wissen, aber sie wurden gut gelehrt. Ja? Das wissen wir, also das wird hier betont, in Kapitel 11 und auch hier. Sie haben ohne Zweifel gelernt, dass Jesus Christus den Himmel verlassen hat. Ja, im gewissen Sinne von seinem Vater getrennt wurde, um in die Mission zu gehen, als er auf die Erde kam. Sie wussten um das Opfer, das Jesus darbrachte, als er sein eigenes Leben für Sünde wie dich und mich gab, damit sie und wir gerettet werden konnten. Ja, es hat Jesus sehr viel gekostet. Aber nicht nur die Trennung. Das Opfer und der Verlust war ihnen klar, sondern sie wussten auch, wozu das alles führt. Sie wussten, dass dieses Leid und Schmerz der Weg zum endgültigen Gewinn war. Denn Jesus Christus gewann für Gott durch seinen Tod Menschen aus allen Nationen für sich selbst. Er hat sie erlöst und sie für Gott erkauft. Ferner als Jesus auferstanden ist, gewann er für dieses erlöste Volk ewiges Leben. Alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, gewinnen ewiges Leben. Es war ein temporärer Verlust für einen ewigen Gewinn. Die Antiochier haben deswegen viel gewonnen. Sie wussten das. Die Mission Christi hat viel gekostet, aber unendlich viel mehr gewonnen. Ein ganzes Volk für den Himmel. Und man kann nicht 100% sagen, aber ich glaube, dieses Wissen hat sie getrieben. Denn so tickten sie, wie wir im Kapitel 11 gesehen haben. Aber egal, ob das oder was anderes sie trieb, die Frage für uns heute Abend ist, treibt die aufopfernde Liebe Christi uns? Erstens, hast du schon diese Liebe persönlich erfahren? Wenn nicht, möchte ich dich einladen, die Liebe Christi kennenzulernen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir von unseren Sünden gerettet werden können. Bitte komm mit uns ins Gespräch, wenn du mehr darüber wissen willst. Jesus hat alles gegeben für Sünder wie dich und mich. Lieber Christ, du weißt um diese Dinge und wie viel Jesus gab, damit du gerettet wurdest. Bist du bereit, Kosten zu tragen, damit das Evangelium an neue Orte kommt, an neue Orte kommt? C.T. Studd, der war ein Missionar, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts nach China, der schrieb, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann mir kein Opfer zu groß sein, um es ihm darzubringen. Nun, vielleicht heißt es für dich, das Komfort dieser Gemeinde zu verlassen, um dich einer der Gemeindegründungen anzuschließen. Ich darf euch abwerben, die Ältesten haben es mir erlaubt. Aber nicht nur unsere im Süden, Freiham, auch unsere älteren, also vergangenen Gründungen wie im Südwest oder Osten. Aber mein Fokus heute Abend ist eine andere. Was für Kosten ist eine sendende Gemeinde bereit zu tragen? Auch diesbezüglich sehe ich, wie Gott in und durch diese Gemeinde handelt. Eine bedeutende Proportion unseres Budgets geht an die Mission. Aber nicht nur finanziell sehe ich, wie diese Gemeinde zur Ausbreitung des Evangeliums beiträgt. Diese Gemeinde ist so bereitwillig, nicht nur andere Gemeinden zu unterstützen, sondern auch neue Gemeinden zu gründen. Über die ganze Geschichte dieser Gemeinde ist es so, also 8 Gemeinden wurden durch diese Gemeinde gegründet, 3 in den letzten 10 Jahren und eine neue jetzt. Und mit jeder Gemeindegründung heißt es auch, dass wir uns von einigen lieben Mitgliedern trennen müssen. Und es entstehen Lücken hier. Ich erlebe, diese Gemeinde ist bereit, das zu tun. Und ich erlebe euch als so bereit, die Gemeindegründung mit Diensten zu unterstützen. Also neulich habe ich die Musikteam gefragt, ob sie quasi Leute schicken konnten, um uns zu unterstützen. Und haben sich Leute gemeldet. Ihr seid bereit, nicht nur uns zu senden und sagen, geh mit Gottes Segen, sondern ihr seid auch bereit zu gehen und zu helfen. Und ich freue mich darüber. Einige von euch kommen, obwohl ihr von vornherein sagte, ich bleibe weiterhin in der FEG München Mitte, aber mir ist wichtig, euch zu unterstützen. Ihr macht das mit Tat, ihr macht das mit Kraft und wir sind so dankbar dafür. Also ihr seid bereit, sehe ich zumindest, Kosten zu tragen über das Finanzielle hinweg. Ne? Und ich freue mich drüber. Ich freue mich drüber. Ich erlebe euch als eine Gemeinde, die bereit ist, die Kosten zu tragen, damit die Mission Christi weiter vorangeht. Und dadurch wird die anziehende Gemeinschaft vervielfältigen. Und ich preise den Herrn dafür. Möge Gott es dieser Gemeinde schenken, dass sie das nie aus den Augen verliert, sondern für viele Jahre noch eine duplizierbare Gemeinde ist, die sich von Gott durch sein Wort und Gebet führen lässt und für die keine Kosten zu hoch sind, um das Evangelium in München und darüber hinaus zu verbreiten. Möge Gott uns das schenken und dafür bete ich. Vater, wir danken dir so sehr für das Beispiel der Gemeinde in Antiochia, die du uns gegeben hast in Apostelgeschichte. Und wir wollen dir auch danken, Herr, für deine Gnade, dass du uns hier in München, in dieser Gemeinde, eine Gemeinde geschenkt hast, wo wir so vieles davon sehen, so viel Positives davon sehen. Und Vater, wir beten, dass du uns hilfst, nicht selbstgefällig zu werden, nicht stolz zu werden, nicht arrogant zu werden, und nicht unser Reich hier zu bauen, Herr, sondern weiter diesen Blick nach außen zu haben. Und das, was du uns geschenkt hast, zu duplizieren, zu multiplizieren, sodass dein Name groß gemacht wird in München, in Deutschland und darüber hinaus, Herr. Ich bete für meine Geschwister hier, Herr, die bleiben, dass du ihnen weiterhin das schenkst, sodass sie wirklich weiterhin ein großes Segen für die Christen von München sein können. Ich danke dir so sehr, Herr, für dein Wirken, das du hier machst. Es ist einfach wunderbar. Lass dein Name geehrt werden, immer mehr, hier in diesem Ort. In Jesu Namen. Amen.